ja, Sie haben also ein Radio, feines Radio.
N.E.W.
Magazin.
Bringt zusätzliche Kaufkraft, Wohlstand und Arbeitsplätze.
N.E.W. Magazin.
Boah. Für alle Väter, Mütter, Brüder, Schwestern, Omas, Opas, Onkel und Tanten.
Guten Abend und herzlich willkommen beim N.E.W. Magazin. Mein Name ist Katja Schütze. Ich begleite Sie durch diese Sendung. Unsere Themen: Vor 75 Jahren begann die nationalsozialistische Verfolgung homosexueller Menschen. Daran erinnert heute noch eine Gedenktafel am Gerlingplatz. Wir schauen mal rüber zu dem gefährdeten Essener Bürgerfernsehen OK 43, das von der Landesanstalt für Medien keine Förderung mehr erhalten soll. Anschließend geht's um die Zukunft des Kulturzentrums Zeche Karl, deren Betriebsrat sich gegen die Entlassungen wehrt. Und zum guten Schluss ein bisschen Ruhrgebietsliteratur von Erik Reger. Im Studio der Neuen Essener Welle begrüße ich jetzt Wolfgang Berude.
Wir erinnern an den Paragraph 175, das ist der Paragraph, der gleichgeschlechtliche Handlungen unter Männern unter Strafe gestellt hat und der bis 69 so in der Fassung der NS-Justiz galt. Von der Schließung des Essener Eldorados am Gerlingplatz, das war ein Trefflokal, bis zum 2. Mai 1933, verfolge die Zeit bis 1936, dem Essener Theaterskandal, weise weiter darauf hin, dass in den Jahren 36 bis 38 die Gestapo in Essen Aktionen gegen Homosexuelle gezielt durchführte.
Das ist ja jetzt ein Thema, was eigentlich immer ganz wenig Beachtung nur gefunden hat, innerhalb der Historiker, innerhalb der Lokalpolitik. Warum eigentlich?
Ja, man könnte den Begriff Tabu dafür benutzen. Es galt für viele Leute eben so, dass es generell ein Tabu ist, über gleichgeschlechtliche Liebe öffentlich zu sprechen. Und erst in den letzten Jahren war es auch in Essen möglich, auf unsere Einwirken einzugehen. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass wir es jetzt geschafft haben, dass überhaupt dieses Tabu gebrochen ist. Und es gibt da noch viel Nachholbedarf.
Süße Tour, dieser fast so belustigt wirkende Name hat einen ganz bitteren Hintergrund.
Ja, das ist bei dem Thema natürlich immer der Fall. Das ist der Begriff, den die Gestapo abgefragt hat, wenn sie Leute auf ihren Razzien oder in ihren Kontrollen durch die Stadt festnahm, hat sie darauf hingewiesen, ob jemand auf die süße Tour geht.
Wir haben jetzt gerade schon mehrfach über Kneipen und Treffs gesprochen.
Ja, das freut uns besonders, diese Gedenktafel. Und wir sind besonders stolz, dass wir es geschafft haben, dass wir dieses Lokal ausfindig gemacht haben. In den 20er und 30er Jahren war das Panoptikum, das sogenannte Essener Eldorado, ein Treffpunkt für gleichgeschlechtlich liebende Menschen hier im Großraum Essen. Es war sehr bekannt und es hat große Feste gegeben, Blütenfeste und andere Kostümfeste in dem Lokal. Das Erfreuliche ist, dass genau dieses Lokal, das Panoptikum heute, fast authentisch ist mit dem Lokal, wie es in den 20er und 30er Jahren ausgesehen hat. Und wir sind besonders erfreut, dass die jetzigen Besitzer, so viel Liberalität besessen haben und gesagt haben, selbstverständlich erinnern wir an diesen Vorgang.
Wir kennen das ja von der Gedenktafel, die eigentlich am Hauptbahnhof für die deportierten Juden angebracht werden sollte, die ja auch dort aus den verschiedensten Gründen nicht angebracht werden durfte. War das eigentlich auch ein Problem?
Überraschenderweise, nachdem wir den Besitzer des Hauses gewinnen konnten, die dann auch spontan zustimmten, ging es relativ schnell. Es ist auch viel Überzeugungsarbeit von uns geleistet worden und die Fakten sind einfach so deutlich durch die Aufarbeitung der Geschichte im Hauptstaatsarchiv, durch die Gestapo-Akten, dass man sich auch dem nicht entziehen wollte.
Ich würde aber gerne noch mal von dir wissen, Wolfgang Berude, warum ist das Interesse an diesem Thema wieder erwacht? Es gibt ja auch Leute, die sagen, für Schwule, für Lesben hat es nach dem Faschismus keine Stunde Null gegeben. Es ist eigentlich nie aufgegriffen worden, dieses Thema. Warum nicht? Kann das nur Scham sein oder gibt es da möglicherweise auch so viel Anspruchsforderungen wie von anderen Gruppen, die verfolgt worden sind?
Ich glaube, es spielt alles, was genannt worden ist. ist gerade eine wichtige Rolle. Es ist einmal das Tabu, dann ist es die Vorstellung, dass es sich nur um Sexualität handelt und es ist eben eine gute Schutzfunktion, dass man sagen kann, es war eben so verboten, wie die Nazis es festgeschrieben haben bis 1969, was wir, die Betroffenen, natürlich als Skandal empfinden und wir hoffen auch, dass endlich dieses moderne Deutschland sich dazu durchringt und deutlich macht, dass das NS-Unrecht war und dass man den Opfer auch eine Entschädigung zukommen lässt. Ich denke, es ist eh ein biologisches Problem. Und viele Menschen haben von den Opfern vor allen Dingen heute auch Angst, öffentlich aufzutreten.
Ich würde das auch gerne nochmal von dir bestätigt bekommen. Ist es richtig, dass das gleiche Gesetz, was von den Nationalsozialisten eingeführt worden ist, bis 1969 in der Bundesrepublik Bestand hatte und rechtsgültig war?
Ja, das ist authentisch, das ist genauso gewesen. Und das Traurige ist, in den Nachkriegsjahren bis 1959 hat es fast mehr verurteilte Männer gegeben als unter den Nazis selbst. Nur die Strafsanktionen der Nationalsozialisten waren natürlich krasser als die Form der Gesetzgebung, der Auslegung nach 1945. Und wir selbst, wir schwulen Historiker oder die sich mit dem Thema beschäftigen, sagen, es gab keine Stunde Null für Menschen, die dem Paragraph 175 zum Opfer fielen.
Du hast schon gerade gesagt, Historiker, die sich damit beschäftigen. Wenn sich jetzt die Hörer etwas mehr mit diesem Thema beschäftigen wollen, du bist auch Mitautor oder hast einen Beitrag geliefert für ein Buch. Das heißt, das sind Volksfeinde. Was erwartet den interessierten Leser da?
Ich denke, es ist eine Vielzahl von Beiträgen. Wir haben aufgegriffen einmal die Vorgänge, die in Köln stattfanden. Dazu muss man sagen, dass es in Köln einen Verein gibt, das Zentrum Schwule Geschichte, die aktiv an der Aufarbeitung auch arbeiten. Und die Beiträge, die ich dazu beigesteuert habe, sind die Arbeiten der letzten 8 Jahre, die ich durch Recherchen im Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf gefunden habe und auch im Bundesarchiv in Berlin. Und zum ersten Mal ist dort eben schwul-lesbisches Leben recherchiert worden im Ruhrgebiet. Und das hat sehr viele überrascht, dass so viel Vielfalt da geherrscht hat.
And though we have faced unsurmountable odds, yet the will to resist remains.
Im vorigen Jahr musste die neue Essener Welle häufig über Maßnahmen der Landesregierung und der Landesanstalt für Medien berichten, die dazu führten, dass die finanzielle Förderung von Bürgerfunkradiowerkstätten fast gänzlich gestrichen wurde. Mit der verbliebenen Sendestunde nach 21 Uhr wurde auch garantiert, dass trotzdem noch produzierte Sendungen möglichst wenige Hörer und Hörerinnen erreichen. Angesichts einer nur von ökonomischen Zielen bestimmten schwarz-gelben Medienpolitik in NRW wurde aber deutlich, dass diese Zerstörung der Bürgerradionetzwerke nur als erster Schritt gedacht war. Wie erwartet ging die Düsseldorfer Landesregierung bald daran, auch die Bürgerfernsehsender möglichst abzuwickeln. Im Gegensatz zu den Bürgerradiowerkstätten, die auf Zusammenarbeit mit einem Lokalradio angewiesen sind, hat der Essener OKA 43 zum Glück selbst eine Sendelizenz, die bis Jahresende gültig ist. Danach sieht es aber leider düster aus. Bodo Köpper, Leiter des Essener Bürgerfernsehens im Kabelnetz, hat die Aussichten in einem Artikel beschrieben. Vorgetragen wird er von Walter Wandke.
OKA 43, das Essener Bürgerfernsehen ist gefährdet. Pläne der Landesanstalt für Medien, LFM, bedrohen den offenen Kanal Essen. Seit 1991 garantiert der OKA 43 den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Essen die eigenverantwortliche Gestaltung von Fernsehbeiträgen und deren Verbreitung im lokalen Kabelnetz über den Sender OK Fernsehen für Essen. Neben der erforderlichen Fernsehinfrastruktur bietet der Produktionstechnik, Räumlichkeiten, ein umfangreiches Know-how und passende Bildungsangebote an. Doch was zuletzt die Bürgerfunker in den Lokalradios zu spüren bekamen, ereilt nun auch die offenen Kanäle im Fernsehen. Geplant ist ein umfangreicher Umbau des Systems. Ob die 10 Bürgerfernsehsender in Nordrhein-Westfalen diese erneute Reform überstehen werden, ist augenblicklich nicht abzusehen. Seit Mitte letzten Jahres arbeitet die Landesanstalt für Medien NRW im Auftrag der Medienkommission des Landes an einer Änderung der Fördersystematik. Dabei geht es laut LFM vornehmlich um die Abschaffung der institutionellen Förderung. Für das laufende Haushaltsjahr 2008 sind daher Fördermittel vorerst nur bis zum 30. Juni freigegeben. Spätestens zum 1. Januar 2009 sei keine lokale, sondern ausschließlich eine landesweite Verbreitung im digitalen Kabelnetz vorgesehen. Hierzu soll die Einrichtung von Lehr- und Lernredaktionen ausgeschrieben werden, um Medienprojekte in ganz Nordrhein-Westfalen zu unterstützen. Die Bürgerfernsehsender können sich dann um diese Mittel bewerben. Inwiefern die Überlegungen, insbesondere was die Verbreitung betrifft, umsetzbar sind, lässt die Landesanstalt für Medien derzeit juristisch prüfen. Denn noch senden die offenen Kanäle im Fernsehen ausschließlich im analogen lokalen Kabelnetz. Mittlerweile ist der lokale Fernsehmarkt jedoch in Bewegung geraten. Die Verleger stehen in den Startlöchern, die ersten Lokalsender sind gestartet. Wie Beispiele aus anderen Bundesländern belegen, können Bürgerfernsehsender allerdings entgegen vieler Vorurteile inhaltlich sehr wohl im Zusammenspiel mit kommerziellen Programmveranstaltern auf lokaler Ebene inhaltlich bestehen. An vielen Standorten in Nordrhein-Westfalen wurden bereits programmliche Umstrukturierungen auf den Weg gebracht.
Wir glauben, was wir wissen und wir fürchten uns. Wohl, weil wir sterben müssen, das verängstigt uns. Wir sind die Lebenden.
OKA 43 setzt auf ein modernisiertes Programm. Der offene Kanal Essen hat als erste Einrichtung in Nordrhein-Westfalen bereits zum 1. Januar 2008 seine komplette Programm- und Angebotsstruktur modifiziert. Er sendet nahezu rund um die Uhr, hat Redaktionen aufgebaut und neue Regeln zum Mitmachen aufgestellt. Die Ergebnisse dieser von vielen Zuschauern und Produzenten begrüßten Maßnahmen werden von der LFM bei ihrer weiteren inhaltlichen Planung in keiner Weise berücksichtigt. Während noch im Sommer letzten Jahres das Essener Modell von der Landesanstalt für Medien positiv bewertet und sogar gefördert wurde, war es für die Verwaltung offensichtlich bereits im Winter schon wieder überholt. Ebenso übersieht die LFM, dass der offene Kanal Essen seit Jahren im Bereich von Qualifizierungsmaßnahmen auf lokaler, aber auch auf regionaler Ebene mit einer Vielzahl von Kooperationspartnern vernetzt ist. Diese Einrichtung definiert sich über ein ausgeprägtes Netzwerkdenken. Es ist daher nicht nachzuvollziehen, warum die offenen Kanäle im Sinne einer Optimierung von flächendeckenden Angeboten von der Landesanstalt für Medien nicht als elementare Stützpfeiler angesehen werden. Die Praxis belegt, dass bei der Einrichtung sogenannter Lernredaktionen gerade die offenen Kanäle als Technikbereitsteller, als lokale und sichtbare Verbreitungsplattform und als Anbieter medienpädagogischen Know-hows und Ausbilder erste Anlaufstelle für Schulen, Jugendzentren, Weiterbildungseinrichtungen und freie Initiativen sind. Ein künftig so demontiertes Bürgerfernsehen dürfte den von der Landesanstalt für Medien beabsichtigten Aufbau neuer Strukturen nicht erleichtern.
Zwischenzeit. Wir zittern immer noch vor der Vergangenheit. Wir entwickeln uns nicht weiter, weil erwachsen sein und sein zwingt in die Zwänge der Gesellschaft. Nein, so wollen wir nicht sein. Oh nein, das muss nicht sein. Rasen durch die Lebenszeit. Wir verlassen, verpassen die Gelegenheit. Wir haben keine Zeit, wir tun uns selber leid. Wir sind die Tiere und wir rasen durch die
Qualitätsgarant Bürgerfernsehen. Auch das regelmäßig wiederholte Argument, Bürgermedien hätten sich in Zeiten von YouTube und Clipfish überholt, greift nicht. Zwar ist die Mehrheit der Videobeiträge im Internet durchaus lustig anzusehen, aber fast immer redaktionell deutlich unterhalb der Qualität der Bürgermedien angesiedelt, da eine entsprechende medienpädagogische Begleitung fehlt. Die offenen Kanäle bleiben weiterhin gefordert, ein realistisches Verständnis und eine kritische Distanz zu den Medien und ihren häufig künstlichen Scheinwelten zu vermitteln, dass sie sich zugleich in ihrer Angebotsstruktur auf die neuen Medien und veränderte Medienkonsumwege einstellen müssen, ist unbestreitbar. Auch hier hat der OK Essen beispielsweise im Bereich seiner Webpräsenz Vorbildcharakter in ganz Nordrhein-Westfalen erlangt. Noch vor einem Jahr kam die von der Landesanstalt für Medien in Auftrag gegebene Wolpertz-Studie zu dem Schluss, dass die offenen Kanäle bestimmte Aufgaben der lokalpublizistischen Ergänzung wahrnehmen müssten. So sind in Essen mittlerweile viele neue Fernsehformate entwickelt worden, die sich ausschließlich auf Themen aus der Kommune konzentrieren. Ausgerechnet diese lokalen Inhalte sollen künftig über eine landesweite digitale Plattform verbreitet werden. Ob Zuschauer in Siegen Interesse an Bürgerinitiativen in Vogelheim zeigen, darf durchaus bezweifelt werden. Bisher wird gesellschaftliche Relevanz auch durch die Erreichbarkeit der Bürgermedien im jeweiligen Verbreitungsgebiet geschaffen. Unklare Programmstrukturen, erschwerte Auffindbarkeit im Dickicht eines gemeinsamen Kanals, hier uninteressante Angebote aus anderen Regionen führen nicht zur Zuschauerbindung, sondern zur Schwächung aller offenen Kanäle. Ebenso bleibt abzuwarten, ob Kommunen, die ihre lokalen offenen Kanäle derzeit bezuschussen, wie auch schon immer von der LFM gefordert, ob sie das also im Rahmen eines landesweiten Modells weiterhin tun werden. Der offene Kanal Essen leistet jetzt noch einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Vielfalt der Stadt. Neben der Förderung aus GEZ-Gebühren und erwirtschafteten Eigenmitteln erfährt er aus gutem Grund über die Bereitstellung von Räumlichkeiten und einen Zuschuss des Kulturbüros auch eine breite städtische Unterstützung. Das Fazit: Sollte die Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen ihre Pläne umsetzen, werden wir unserer lokalen Basis und unserer eigentlichen Stärke beraubt. Inhaltlich ist von der LFM kein Konzept erkennbar, das mit dem Aufbau eines landesweiten Kanals verfolgt werden könnte. Lediglich technische, mehr noch wirtschaftliche Begehrlichkeiten Dritter treten dann in den Vordergrund. Wenn damit dann Verwaltung und selbst die Medienkommission zur reinen Interessensvertretung mutieren, ist das offensichtlich auch der wesentliche Grund, die offenen Kanäle schlechter zu reden, als sie es tatsächlich sind.
Platten fliegen an die Wand und da bleiben sie kleben. Das Traumboot knallt aufs Riff, die Ratten versteigern das sinkende Schiff. Worte schleichen, Kunst bepest auf haarig hohen Beinen. Ihre Schöpfer hinterher, die Großen und die Kleinen. Worte, Worte schleichen, Kunst bepest auf haarig hohen Beinen. Und ihre Schöpfer hinterher, die Großen und die Kleinen. Das ist alles nur Gerede, Rede. Hysterische Christen und Fundamentalisten und Oden an ungeborene Söhne, Junge, Junge.
Seit rund 30 Jahren gibt es das soziokulturelle Zentrum Zeche Karl in Essen. Heutzutage ist die Zeche Karl tatsächlich erheblich mehr als nur ein großes Jugendzentrum mit verschiedenen Veranstaltungsräumen. Trotz des Anspruchs, weiterhin ein Ort nicht nur für Unterhaltung, sondern auch für kritische Soziokulturarbeit zu sein, muss es wirtschaftlich schon lange wie ein mittelständisches Unternehmen geführt werden. Seit hier vor 3 Jahren neue steuerliche Belastungen, insbesondere auf die Gastronomie des Vereins Zeche Karl e.V. zugekommen sind, scheint die Zeche nicht mehr aus der wirtschaftlichen Krise herauszukommen. Auch Besucher- und Umsatzzahlen sind gegenwärtig nicht dazu angetan, diese wirtschaftlichen Probleme auszugleichen. Von einem erhöhten Zuschuss durch die Stadt gar nicht erst zu reden. Also griff die Geschäftsleitung der Zeche Karl zum klassischen Mittel der Kündigung. Nur mit Stellenabbau sei eine wirtschaftliche Zukunft der Zeche möglich. Ansonsten wäre Schicht im Schacht. Es drohe die Insolvenz. Der Betriebsrat der Zeche Karl sieht die Kündigung als falschen Weg. Er pocht auf Alternativen. Walter Wandke trägt uns die Position des Betriebsrates vor.
Betriebsrat der Zeche Karl fordert Rücknahme der Kündigung von 4 Kollegen und Kolleginnen. Der 1. Mai 2008, Tag der Arbeit und Tag der Solidarität unter den Beschäftigten, war ein schwarzer Tag für das soziokulturelle Zentrum Zeche Karl. An diesem Tag begannen die Kündigungsfristen für 4 langjährige Mitarbeiter des Hauses. Es handelt sich um Kollegen und Kolleginnen aus den Bereichen Verwaltung, Technik und Veranstaltungsplanung, die schon länger als 10 bzw. in einem Fall seit über 20 Jahren für die Zeche Karl arbeiten. Mit ihrem unermüdlichen Einsatz haben sie für die reibungslose Planung und Durchführung von hunderten Veranstaltungen gesorgt. Der Betriebsrat der Zeche Karl hat allen 4 Kündigungen widersprochen. Er solidarisiert sich mit den betroffenen Kolleginnen und unterstützt sie bei ihren Kündigungsschutzklagen. Der Betriebsrat hält die von der Geschäftsführung der Zeche Karl ausgesprochenen Kündigungen weder aus betriebsbedingten Gründen für unvermeidlich, noch hat eine den gesetzlichen Ansprüchen genügende Sozialauswahl stattgefunden. Die Geschäftsführung verfügt über kein Konzept zur Betriebsfortführung und kann auch nicht einmal für das laufende Geschäftsjahr einen seriösen Wirtschaftsplan vorlegen. Der Betriebsrat fordert deshalb die Geschäftsführung und den Verwaltungsrat der Zeche Karl e.V. dazu auf, die Kündigungen zurückzunehmen und mit einem runden Tisch unter Beteiligung des Betriebsrates und der Gewerkschaft Verdi alternative Konzepte der Sanierung des Hauses zu prüfen. Der Betriebsrat hat der Geschäftsführung konkrete Vorschläge für eine alternative Sanierungsstrategie und zur Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen unterbreitet. Mit Unterstützung durch eine externe betriebswirtschaftliche Beratung gilt es zunächst, ein Betriebsfortführungskonzept zu entwickeln. Sollte sich ein Personalabbau tatsächlich als unvermeidlich herausstellen, ließen sich über eine Transferagentur bzw. eine Transfergesellschaft betriebsbedingte Kündigungen vermeiden. Die Eröffnung einer beruflichen Alternative ist das Mindeste, was der gemeinnützige Verein Zeche Karl seinen langjährigen Mitarbeitern schuldig ist. Bisher galt in der Zeche Karl in allen Krisen immer ein einfaches, aber höchst solidarisches Prinzip. Alle oder keiner. Entweder schaffen wir es gemeinsam, eine Perspektive für das Kulturzentrum zu entwickeln, oder wir machen gemeinsam das Licht aus und geben der Stadt Essen die Schlüssel zurück. Mit dieser Devise hat das Haus schon zahlreiche Krisen überstanden und seit über 25 Jahren einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Leben der Stadt Essen geleistet. Die Mehrarbeit und die Verzichtsbereitschaft der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die immer wieder auf Teile ihres Gehaltes verzichtet haben, um betriebsbedingte Kündigungen zu verhindern, hat hierzu einen wichtigen Teil beigetragen. Zuletzt im Sommer letzten Jahres mit 2 Monaten Kurzarbeit, zum Jahresende mit der Nichtauszahlung des Weihnachtsgeldes und in den Monaten März und April 2008 mit dem Verzicht auf ca. 10% des Bruttogehaltes. Diese Zugeständnisse der Belegschaft werden durch die Kündigungen ad absurdum geführt. Sollte sich die Zeche Karl tatsächlich von dem Prinzip der Solidarität verabschieden, so wird dies das Ende des Zentrums in seiner bisherigen Form bedeuten.
Ruhrgebietskrimis haben seit einigen Jahren Konjunktur, dass Essen und der Ruhrpott durchaus auch Stoff bietet für sogenannte hohe Literatur, die noch nach Jahrzehnten Stoff für Auseinandersetzungen liefert. Davon dürften zumindest die Ruhrgebietler überzeugt sein. Wir feiern deshalb den Ruhrgebietsroman und Erik Reger, Union der festen Hand.
Im Mai 1931 erregte ein Ruhrgebietsroman von Erik Reger das Aufsehen der Buchkritiker, Union der festen Hand. Der 500 Seiten starke Roman setzt sich mit der Entwicklung des Ruhrgebiets seit Ende des Ersten Weltkrieges 1918 auseinander. Im Mittelpunkt stehen Industrielle wie Gustav Krupp und andere Wirtschaftskapitäne. Schon frühzeitig hatte diese Gruppe eine Art Geheimloge gebildet, im Roman Union der festen Hand genannt, in Wirklichkeit unter dem Namen Ruhrlade agierend. Unter anderem wurde mit hohen Geldsummen die vorerst kaum bedeutsame nationalsozialistische Partei aufgepäppelt. Auf der Gegenseite laufen engagierte Gewerkschafter undemokratischen Entwicklungen in der Weimarer Republik verzweifelt hinterher. Wir haben für diese Sendung die zeitgeschichtlichen Analysen des Alltagslebens im arg provinziellen Ruhrgebiet herausgesucht. Die handelnden Romanfiguren zu erleben überlassen wir der Leseneugier der Hörerinnen und Hörer. Der Roman, von den Nazis nach ihrer Machtergreifung 1933 verboten, erlebte nach Kriegsende mehrere Wiederauflagen. Schon 1931 erhielt Erik Reger den renommierten Kleistpreis für dieses Werk. Wir präsentieren hier das Anfangskapitel und eine Passage, die das Ruhrgebiet 10 Jahre später, im Jahre 1928, beschreibt. Sprecher ist Walter Wandke.
Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund bleibt immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt, drum sei auch nie betrübt, wenn dein Schatz dich nicht mehr liebt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den's gibt.
Reger, Union der festen Hand, Roman einer Entwicklung. Es ging auf den Frühling des Jahres 1918 zu. Die Stadt war nach dem Streik der Munitionsarbeiter ruhig. Sie war eine von den vielen Ortschaften in Deutschland, die schon im 8. Jahrhundert urkundlich belegt sind, ohne dass jene frühe Zeit deutliche Spuren in ihnen hinterlassen hätte. Da sind Gebäude, Einfahrten, Mauern, Höfe. Viele alt und grau, gewiss, aber es ist trotzdem nichts Besonderes an ihnen. Man wird nicht einmal neugierig auf ihre Herkunft. Das mürbe, rasenbezogene Gemäuer, das in Nebengassen von der verblichenen Vornehmheit und dem schämig versteckten Wohlstand ehemaliger Patrizierfamilien träumt, hat höchstens für melancholische Menschen einen Reiz, den dabei der welke Pergamentdumpf der Chroniken in die Nase steigen mag. Jener Chroniken, die in den Archiven von edlen, leider verwesten Geschlechtern erzählen. Die Stadt, von der hier gesprochen wird, wäre freilich auf Wahrzeichen des Altertums vielleicht nicht einmal stolz gewesen, denn ihre Gegenwart war so hell und besinnungslos glänzend, dass sie zur Vergangenheit keine andere Beziehung haben konnte als die Beziehung der Hoffart und Selbstgefälligkeit, welche ein plötzlich reich gewordener Mann zur Armseligkeit seines einstigen Lebens haben mag. Seit Jahrzehnten war diese Stadt nämlich der Hauptplatz des großen Kohlenreviers, in welchem, obwohl es nur 1,5% des deutschen Bodens umfasste, der 10. Teil der gesamten Bevölkerung wohnte. Auf so engem Raum waren 75% der deutschen Steinkohlenförderung vereinigt, 80% der Roheisengewinnung, 25% des Eisenbahnverkehrs, 35% der Binnenschifffahrt, 33% der Stromerzeugung und 15% der Spareinlagen. War es ein wohlhabendes Land? Jedenfalls war es eine ungeheure Anhäufung wirtschaftlicher Macht, aber als solche galt sie wenig. Der Ernst und die Verantwortung der Arbeit, woraus sie entstanden war, hatte in der öffentlichen Wertschätzung gelitten, seitdem die Geschäfte flotter gingen und etwa auftretende Schwierigkeiten auch ohne persönliche Tüchtigkeit allein durch den Einsatz größeren Kapitals gemeistert werden konnten. Es war eine Zeit angebrochen, wo man sich daran gewöhnt hatte, Konsequenzen zu ziehen, bevor die Voraussetzungen geschaffen waren. Die Geltung, die dieses Land genoss, rührte daher, dass das monumentalisierte Arbeitsideal zur grandiosen Staffage für Heer und Flotte geworden war. Die Maler schufen Handelskammerdiplomen, auf denen die Schlachtkreuzer den spritzenden Schaum mit finsteren Kanonenrohren bedrohten, während an der Küste ein bärtiger Schmied das feurige Eisen hämmerte. Man hatte also diesem Industriegebiet die Funktion einer Waffenschmiede des Reiches übertragen. Und zumal nach Ausbruch des Krieges, seit August 1914, klang durch alle Gedichte, Reden und Zeitungsartikel dieses klirrende Wort wie die zitternde Stimme eines Greises, der von der ewigen Seligkeit berichtet. Gleichwohl geschah das alles aus ziemlicher Entfernung. Man hütete sich vor der näheren Berührung mit diesem Land wie vor einem Aussätzigen. Es war ein Gebrauchsgegenstand für Trinksprüche geworden, doch behielt es immer das rätselhafte, gefährliche Antlitz eines unerforschten Vulkans. Man hielt die Industrie für ein Übel, wenngleich für ein notwendiges Übel. Man sagte, sie sei für das Wohlergehen des Vaterlandes dasselbe, was der Dünger für das Wachstum der Blumen im Garten sei. Auch die Misthaufen auf den Äcker seien hässlich. Man müsse sich im Vorbeigehen die Nase zuhalten. Aber man ziehe eben den Nutzen daraus und bei gehöriger Anwendung bringe ihr Gehalt an Stickstoff, Phosphorsäure und Kali die köstlichen Farben und Düfte der Rosen hervor. So wurde das Steinkohlenrevier nur von Weitem und etwas ängstlich beobachtet, wie ein Kriegsschauplatz, dessen Verwesungsgeruch den Schönheitssinn abstößt, dessen heroisierende Verherrlichung ihn aber entzückt.
A president, Jim was all there, and George, he was up for promotion. Not that the army gave a bugger who they were when confronting some heathen commotion. The troops live under the cannons thunder from Sin to Crouch Behar, moving from place to place. When they come face to face with a different breed of fellow whose skins are black or yellow, they quick as winking chop them into beefsteak tartare. Johnny found his whiskey too warm, and Jimmy found the weather too balmy. But Georgie took them both by the arm and said, don't ever disappoint the army. The troops live under the cannon's thunder from Sin to Crouch Behar, moving from place to place. When they come face to face with a different breed of fellow whose skins are black or yellow, they quick as winking chop them into beefsteak tartare. Shot for looting, but young men's blood goes on being red, and the army still goes on ahead recruiting the troops.
Der Handelsteil der Zeitungen spiegelte bloß die börsenmäßig greifbaren Vorgänge. Der politische Teil bloß die Vorpostengefechte der Interessengegner. In den Lesebüchern standen etliche Anekdoten von großen Unternehmern, die jetzt, wenn auch noch etwas befremdend, als Industriekapitäne neben den Heerführern rangierten. Wie das Land überhaupt aussah und wie die Menschen darin lebten, wusste man nicht und wollte man auch nicht wissen. Man hatte die Vorstellung, Ruß und Asche und Kohlenstaub und graues Straßenelend, verdorrende Wälder und Sonne immer hinter Dunst. Jedoch man wusste, die Waffenschmiede des Reiches, das war genug. Ragende Schlote, feurige Essen, schwielige Hände. Natürlich, das gehört dazu. Das ist gewaltig, das ist unsere Überlegenheit, das macht uns keiner nach. Fast ein Drittel des Bodens dieser Stadt gehörte dem Stahlwerk Rischzander, das ihn mit Konsumfilialen bebaut hatte, mit Lesesälen, Badeanstalten, Denkmälern, Biergärten, Kolonien, Lazaretten, Ledigenheimen, Beamtencasinos und anderen Wohlfahrtseinrichtungen und Bildungsstätten. Hier begannen soeben neue Kurse in Hausschusterei und Kleidermachen. Dort wurden Hauspflegerinnen abgegeben, dort Holzsohlen zum Anschrauben, wärmer, wasserdichter, haltbarer und gesunder als Ledersohlen. Dort Kochrezepte für Kriegsküche. Dort Molkeneiweiß. Molkeneiweiß ist stark eiweißhaltiger, nahrhafter, quarkartiger Brotaufstrich.
Hier wurden Wöchnerinnen unter Vorlage ihres Trauzeugnisses aufgenommen, dort Plätterinnen, dort Serviermädchen für die Speisehallen, hier wurde Kaffeesatz gesammelt, dort wurden Hausmütter und junge Mädchen zu Arbeitsstunden aufgerufen. Beim Mangel an Flicklappen und Nägern wird nach Möglichkeit ausgeholfen. Dort erging Befehl an die Jugend zur militärischen Vorbereitung. 8.15 Uhr antreten zum Exerzieren mit anschließender Abendübung. Und diese 15-Jährigen hießen dann nicht mehr Lausejungen wie sonst während ihrer Lehrzeit, sondern Jungmann. Barisch Zander nannte sich ihr Club sogar Jungroland. Das zweite Drittel dieser Stadt war im Besitz der Kohlenzechen und der Nachkommen kleinerer Walzwerke, die längst das Zeitliche gesegnet hatten. In den Rest teilten sich die Grundstücksspekulanten, die Stadtverwaltung und die wenigen, die hier noch ein wirkliches Privatleben zu führen vermochten. Der altertümliche Kern mit seiner schönen romanischen Kirche war jetzt ganz für sich, verstaubt und vermufft von dem Leichenfledderergewerbe der Kriegswirtschaftsbüros. Die Stadt, wie sie jetzt war, hat ein neues Zentrum, die Risch-Zandersche Fabrik. Und die Achsen, die von dort ausgingen, trugen nicht mehr den Stempel der historischen Folgerichtigkeit, sondern der sozialen Schichtung, die den Städtebauern über den Kopf gewachsen war. Wie die Rumänen, Ungarn und Italiener nach Detroit sofort, so waren Jahrzehnte vorher die Massen aus Ostpreußen, Sachsen und Württemberg hierher zugeströmt. Das Objekt selbst hatte sich ausgebreitet und seine Anziehungskraft auf die Menschen bis zum Letzten ausgenutzt. Der Mensch war sozusagen nur noch Zuschauer bei seiner eigenen Arbeit. Es ging vorwärts. Der Mensch brauchte nur das Segel zu hissen. Die Konjunktur blies den Wind hinein. 4 bis 5 Hektar hügeliges Ackerland wurden jeweils in wenigen Wochen von endlosen Häuserzeilen gefressen. Es musste schnell geschehen. Die Leute warteten schon mit den Möbelwagen, ehe der Anstreicher hinaus war. Schnell, schnell und billig. So häuften sich mit den burgenhaften Fabrikfassaden die Stuckateurgeschäfte, die Destillen, Kinos und Basare in der Stadtmitte, die Villen in Barockmanufaktur und die Siedlungen im Schwarzwälder Puppenstil nach Westen hin, wo die Wälder rauschten und der Fluss sie lautlos spiegelte. Und die proletarischen Mietskasernen gehen Osten, wo das Dickicht aus gelbem Qualm unaufhörlich wogte und scharenweise die Zechentürme wie Bakterien auf Gelatine daraus hervorsprosten. Gas, Wasser und Kanalisation wurden in die Vertiefungen hineingebuddelt, die auf dem Katasteramt schon Straßen hießen. Immer hinein damit, Fabriken, Häuser, Menschen, immer hinein damit. Hier sitzt man sicher und warm. Hier wird Geld verdient. Nicht viel, wenn man die Arbeit rechnet, die dafür verlangt wird, aber ungeheuer viel, wenn man an das Elend auf den Zuckerrübenplantagen zurückdenkt, woher man gekommen ist. Bankrotteure setzten sich mit Viertel- oder halbfertigen Häuserruinen ein Denkmal. Die Jungen spielten tagsüber Räuber und Schanditz darin. Abends war es ein Unterschlupf für Pärchen und nachts wurde gestohlen, was an transportierbarem Material da war. Die Behörde teilte den ganzen Wirrwarr einfach in Blöcke ein und verausgabte Straßennamen nach Gattungsmerkmalen. Hierhin Mädchennamen, dorthin Knabennamen. Hierhin Dichter, dorthin Maler, hierhin Städte, dorthin Flüsse, hierhin Ärzte, dorthin Industrielle. Es war, als wollte sie wenigstens die Straßen sammeln, weil die Stadt selbst ihr zu entlaufen drohte. Aus dieser Zeit, in der die Backsteine rasend geworden waren, besaßen die Erben einiger Häuserkönige noch ganze Straßenfluchten. Eine endlose Einöde. Immer dieselben traurigen Mietshäuser mit dem grauen, von Säure zerfressenem Gestein und den abbröckelnden Stuckrosetten. Es war unmöglich, sich vorzustellen, dass diese Häuser wie andere gebaut worden waren. Der Baumeister musste zwischen 2 Pfählen eine Schnur gespannt und daran einfach 1 Kilometer Vorderwand hineingepflanzt haben. So ähnlich, wie es die Gärtner machen, wenn sie Beete anlegen. Alle diese Häuser machten den Eindruck, als seien sie nur Attrappen, als hätten sie keine Tiefe. Und wenn eine Tür offen stand, sah es aus wie eine Kulissenperspektive. Daher sah man ihre Bewohner immer auf den Treppen sitzen oder in den Fenstern liegen. Sie hatten nichts, wohin sie sich zurückziehen konnten. Sie wohnten gleichsam schon auf der Straße. Die Menschen glichen sich, wie die Fenster sich glichen. Immer, auch im tiefsten Frieden, erblickte man hier fast nur Frauen und Kinder. Denn die Männer waren auf Schicht. Entweder gingen sie hin, oder sie kamen von dort. Oder sie schliefen sich aus. Es waren also immer dieselben vom Luftentzug vergilbten Kindergesichter und immer dieselben von Bewegungslosigkeit aufgeschwemmten Frauenkörper, die eine ununterbrochene Schwangerschaft durchzumachen schienen. Der Boden war unterwühlt von den Stollen der Bergwerke. Überall liefen helle Streifen, verschmierte Risse von Bergschäden schief durch die Häuserwände. Manchmal stand mittendrin ein schmalgiebliges Schieferhaus, 200-jährig. Die Fetzen hingen herunter, unten waren die Fenster mit Brettern vernagelt. Ratten und Mäuse schien es zu beherbergen. Bei aller Verkommenheit war es dennoch das einzige Haus, dem man glaubte, dass es ein richtiger, viereckiger Kasten und nicht bloß eine Fassade ohne Tiefendimension war. Solche Art war das Skelett dieser Stadt, die sich nicht allein vom Dorf hinauf entwickelt, sondern, ohne es noch zu wissen, eine Etappe auf dem Weg von der geschlossenen Ortschaft zur aufgelösten Industrielandschaft zurückgelegt hatte. Noch hielt jeder Mann diesen ungeordneten, haltlos auseinanderfallenden Raum für einen gut eingefriedeten Weideplatz, der nach Rückkehr der fetten Friedensjage nur desto lustiger abzugrasen sei. Noch war niemand geneigt, die gelegentlichen Schwankungen des Bodens ernster zu nehmen, als man gemeinhin in unseren Breiten ein Erdbeben nimmt. Kapitel. Es ging auf den Frühling des Jahres 1928 zu. Die Stadt war nach der Aussperrung der Metallarbeiter ruhig. Das Industriegebiet hieß jetzt Gigant im Westen. Und ein vierdimensionaler Schornstein, den der Kameramann von unten mit dem Rücken auf der Erde liegend fotografiert hatte, war seine Schutzmarke. Es war der Inbegriff alles dessen, was eine neue, durch das Erlebnis des Krieges und der Inflation sonderbar geläuterte Menschheit als grandios empfand, abgöttisch liebte und unter verzücktem Schauern anbetete. Es wurde nicht mehr gemieden. Jedermann suchte persönlichen Kontakt mit ihm. War es möglich? Da lag in Deutschland noch ein unbekannter Erdteil. Mit Blitzlicht und Botanisierbüchse zogen die Entdecker aus. Die Reisebüros leiteten die Touristenströme hierher. Denn die ernährenden Landschaften rangierten jetzt auf einer Stufe mit den ergötzlichen Landschaften. Und die Augen der Reisenden, welche die Schönheit der Zechentürme und Hochöfen tranken, waren die gleichen, die die Schönheit der Almen im Hochgebirge getrunken hatten. Wieder war es, wie ehedem in der Waffenschmiede des Reiches, die Fassade, an der die Menschen in den Himmel ihrer Träume kletterten. Wieder waren es die zackigen Konturen, mit deren Besichtigung sie sich zufrieden gaben. Alle trafen sich unter dem Zeichen des Giganten im Westen. Wo drei Leute beisammen standen, so sahen sie schon eine Belegschaft. Wo ein Teich war, ein Hafen. Wo ein Bach war, ein Kanal. Wo eine Straßenbahnweiche war, ein Verkehrsknotenpunkt. Wenn sie eine Brücke in ländlicher Flussgegend auffanden, notierten sie, wird täglich von 20.000 Menschen begangen. Und wenn sie halb auf freiem Feld einen gepflasterten Platz mit Rettungsinsel und Bogenlampen sahen, notierten sie, hier wird eine Stadt gegründet. Große, breite, komfortable Verkehrswege neben engen, krummen Geschäftsstraßen. Kinopaläste neben Elendsvierteln, beflackte Schwimmbäder und Stadions neben betriebsamen Häfen und Kanälen, blühende Staudengärten neben Aschenbergen. Es war nicht leicht, die groß gewordenen Städte zu einer Großstadt zu machen. Es war auch jetzt noch ein planloses, achsenloses, zielloses Durcheinander, eine naive Ansammlung barbarischer Gegensätze.
Das waren Auszüge des Romans Union der festen Hand von Erik Reger, erschienen im Mai 1931.
Soweit für heute das NEW-Magazin aus dem Badehaus an der Zeche Karl. Einen schönen Abend noch wünscht Ihnen Katja Schütze. Machen Sie es gut.
Sommer liegt im Sterben, wie auch der vom letzten Jahr. Kalte Nebel fallen vom Himmel, zaubern Eisblumen ins Haar. Wir stehen auf dem Bahnsteig, dein Mantel reicht für zwei, du flüsterst und dein Atem weht, wir rauchen mir vorbei.
Mitten in der City, zwischen Stau.